Hallo und herzlich willkommen in Folge 26 der Strafbar. Das ist, glaube ich, jetzt der vierte Anlauf. Aber wir hoffen, dass es jetzt funktioniert. Wer sind wir? Ich bin Laura Herdrich, ich bin 28, bin aktuell primär Referendarin, vielleicht auch primär Wahlkämpferin, sekundär Doktorandin im Strafrecht und mache das Ganze mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel. Ich finde dieses Gemobbe mit dem Alter ziemlich daneben. Außerdem
Hat
glaube ich,
nicht
dass
gemobbt.
Laura in Wirklichkeit hauptsächlich Referendarin ist und nur ganz, ganz wenig Wahlkampf macht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher,
Ja.
insbesondere wenn sich das OLG melden sollte. Ich bin, wenn ich nicht hier hauptmäßig versuche, unsere Technik zum Laufen zu kriegen, eigentlich Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Hannover. Das ist es eigentlich auch schon.
Was machen wir hier, Daniel?
Wir sind auf der langen, blutigen Straße des Strafrechts unterwegs. Das wird auch jedes Mal blumiger, wenn ich das so erkläre. Heute, also wir sind auf der Straße des Strafwegs unterwegs. Ab und zu bleiben wir mal stehen, schauen, ob links und rechts ein Tierchen oder eine Blume steht, beobachten auch diese. Wir sind kein Wissenschaftspodcast, keine Rechtsberatung, dafür könnt ihr mich kaufen. Und haben eigentlich nur ein bisschen Spaß, über Strafrecht zu reden. Außer heute, da brauchten wir vier Anläufe, nachdem wir gestern das mit der Technik schon nicht hingekriegt haben. Danke, Skype. Und ja, einige andere Sachen haben auch nicht geklappt. Wir versuchen es jetzt nochmal.
Ja, was ist denn euer Auftrag?
Ja, euer Auftrag, also im Sinne nicht von mir und Laura, sondern von euch, ja. Nehmt bitte eure i-Geräte, wenn ihr jetzt ein Samsung-Handy habt, schmeißt es bitte in die Telefonette, in die Toilette, kauft euch ein i-Gerät oder überhaupt dieses ganze Android, ich verstehe das nicht. Ihr kauft euch bitte alle ein i-Gerät, das ist das Erste. Mit diesem i-Gerät geht ihr bitte in Apple Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt geiler Podcast gerne wieder und
Genau so.
was ihr euch sonst noch so einfällt. Also bitte bewertet uns bei Apple Podcast. Was uns jedem aufgefallen ist, weil wir machen das ja heute nicht das erste Mal, also dieses gleiche Gespräch. Wie heißt der Gerät? Spotify hat das gar nicht.
Nein.
Also ihr könnt das bei Spotify leider nur
Aber da
abonnieren,
können wir
das
uns
müsst ihr auch
abonnieren,
alle
aber das ist
machen.
auch cool.
Ihr könnt also, bevor ihr das Samsung in die Toilette werft, bitte das machen und dann kauft euch bitte ein günstiges oder nicht so günstiges, darauf kommt es mir wirklich nicht an, Eigerät oder zwei, bewertet uns dort sehr, sehr, sehr,
Wir
sehr
kriegen
hoch.
übrigens kein Geld dafür. Ich möchte das hier kurz erwähnen.
Genau, wir sind vollkommen umsonst und machen das hier kostenfrei.
Auch nicht von
In
Apple.
diesem, ja, also von Apple würde ich mich aber gern sponsern lassen. Auf der anderen Seite, bedingt durch meine Wohnsituation bekomme ich ja manchmal mit, Grüße gehen raus, was so im Privatfernsehen läuft, damit man so, wie heißt es, Influencer wird. Ich bin froh, dass wir diesen Weg gewählt haben, Laura.
Es gibt aber auch solche und solche InfluencerInnen.
Wir können ja mal eine Folge machen über coole und schlechte Influencer. Oder wir werden einfach Influencer.
Genau.
So, Laura, wie influenzen wir denn die Gehirne unserer Hörerinnen und Hörenden? Unter Hörenden, das wäre am besten. Hörerinnen und
Hören.
Hörenden, ja.
Die Themen der Folge sind heute Reichsflaggen, Parkrempler und Anfängerprobleme. Ich hoffe sehr, dass wir diese Folge jetzt in eins durchkriegen.
Ich höre dich noch, es wirkt also ganz gut. So, Anfängerprobleme. Du als Anfängerin, hoho, erzähl uns doch mal, was dich so anfänglich hier auf rumtreibt. Gott, ist das schlecht heute. Das wird beim vierten Mal nicht besser.
Gut, wir reden jetzt mal über den betrügerischen Referendar. Was ist passiert? Letzte Woche gab es einen, oder letzte Woche, vorletzte Woche, vor kurzem, gab es ein Urteil am Landgericht Berlin. Der Angeklagte ist Shahin B. gewesen und der wurde zusammen mit seinen Mitangeklagten wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung, gewerbsmäßigen Betruges und Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz zu 7 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Also nicht so wenig. Spannend an der ganzen Sache ist Folgendes. Dieser Shahin B. hat sich im Sommer 2018 auf das juristische Referendariat beworben. Ich kenne das, schöne Geschichte des Referendariats. Da ist er abgelehnt worden. Man muss da so einen Zettel ausfüllen, ne? Sind Sie irgendwie schon verurteilt worden oder läuft gegen Sie ein Verfahren?
Bald. Erst bald.
Nee, es war ja noch spannender. Er ist da schon abgelehnt worden, weil er eine Jugendstrafe hatte von 4 Jahren. Zusammengesetzt hat die sich aus 2 Jahren, 3 Monaten wegen Betruges in 144 Fällen. Dann ist er in den offenen Vollzug gekommen und hat Bewährung bekommen, ist dann nochmal verurteilt worden wegen Urkundenfälschung in 170 Fällen und bekam dann, bekam dann 4 Jahre insgesamt unter Einbeziehung des früheren Urteils, also des 2 Jahre, 3 Monate Urteils, durch das, genau. Und deswegen ist er dann abgelehnt worden, ins Referendariat gehen zu können. Das ist auch
Von Oberverwaltungsgericht oder wie Oberlandesgericht, wie heißt das da?
vom Kammergericht.
Kammergericht, ne?
Genau,
Also
vom
das Kammergericht
Kammergericht.
scheint in Berlin die Rolle des Oberlandesgerichts zu übernehmen.
Genau. Das hat ihn erstmal abgelehnt. Das Verwaltungsgericht hat das bestätigt, weil es eine Freiheitsstrafe über 2 Jahren war. Und genau, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen bei dem anderen Referendar aus Sachsen, dass es da ja diese Grenzen gibt. Spannend ist übrigens auch, dass er diese Prüfung des ersten Examens im Sonderurlaub abgelegt hat, den er während der Haft dann offensichtlich bekommen hat.
Ist ja eine berufsqualifizierende Maßnahme. Warum nicht?
Genau. Und jetzt hat das OVG gesagt, das Oberverwaltungsgericht, er darf doch, oder hat dann gesagt, er darf ins Ref gehen. Die 2 Jahre gelten nämlich nur für das Erwachsenenstrafrecht und nicht für die Jugendstrafe, die er damals bekam. Da hat man offensichtlich festgestellt, dass eine Lücke vorliegt, die nun der Gesetzgeber schließen will. Und jetzt kommt der Hammer. Das Urteil des OVG ist letztes Jahr im November veröffentlicht worden. Da saß er allerdings schon wieder in Untersuchungshaft.
Was?
Und wegen des aktuellen Falles, was genau da übrigens passiert ist, ist Folgendes. Er und sein Mitangeklagter haben unter Pseudonym verschiedene Konten eröffnet, wo dann das Geld eingezahlt wurde. Da ging es zum Beispiel um Konzerttickets, die sie verkauft haben, die dann gefälscht waren und für die sie dann Geld eingesackt haben. Und ja, genau. Er hatte sich übrigens auch ein gefälschtes Führungszeugnis aus dem Darknet besorgt, womit er eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer großen Wirtschaftskanzlei bekommen hat. Wirklich guter Typ. So, ja. Das wollte ich mal erzählt haben. Daniel, möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, ich habe ein bisschen in dem Artikel, den du da auch in die Shownotes packst, geschmökert. Und offensichtlich ist wie immer ist ja ein bestimmter Typus von Menschen, die sowas machen. Typus, es gibt keine Menschentypen, ne? Aber es gibt so bestimmte Leute, oder es gibt Leute, die bestimmt was organisieren. Und bei diesen ganzen Orten, das ist ja so alles Online-Betrügereien, ist immer das Problem, wie kriege ich eigentlich die Kryptowährung oder was auch immer ich an Geld im Internet so produziere, wie kriege ich denn das zu mir? Das ist nämlich das Schwierigste, denn ich sage mal, ein paar Bitcoin zu ergaunern ist gar nicht so schwierig, ja. Das kriegt man auch alles hin, aber dann, ich meine, niemand kann sich ein Brötchen kaufen mit 100 mit 100 Bitcoins, ne? Also Brötchen kaufst du im allerseltensten Fall mit irgendwelchen Kryptowährungen, sondern normalerweise kaufst du das, indem du Geld auf den Tisch legst und diese Operation Geld in deiner Tasche von Kryptowährung irgendwo online ist gar nicht so einfach. Ne? Da fallen die meistens auf und das war hier wohl auch so. Ansonsten, ja, dass es gefälschte Führungszeugnisse im Darknet gibt, dafür muss man nicht ins Darknet, das wird immer so behauptet. Wer da mal googelt, macht das nicht, ist alles Urkundenfälschung und Gebrauch falscher Urkunden, gibt ordentlich Haue. Das ist relativ schnell gemacht, also das kann man online bestellen für sehr wenig Bitcoin, sowas, und die sind auch sehr, sehr gut, die fallen auf jeden Fall niemals in einer großen Wirtschaftskanzlei auf. Wissen wir eigentlich, welche das war? Mm-mm. Schade, da hätte man jetzt ja nichts. Ansonsten habe ich mal geguckt, in Niedersachsen ist es tatsächlich nochmal anders geregelt. In Niedersachsen steht es im § 5 Absatz 1 Satz 3 ENIAC in den Vorbereitungsdienst, Klammer auf, so heißt das Referendariat, ja, nicht aufgenommen wird, wer persönlich ungeeignet ist, Punkt. Da kann man eine Menge machen. Und warum man persönlich ungeeignet ist, aber die Ungeeignet kann sich insbesondere aus einem Verbrechen oder einer vorsätzlich begangenen Vergehen ergeben. Mhm. Also in Niedersachsen reicht vielleicht schon ein vorsätzlich begangenes Vergehen, wenn man jetzt in 144 Fällen wegen Betrugs und dann nochmal 170 wegen Urkundenfälschung mit Betrug, dann ist relativ schnell vorbei. Also ich glaube, da würde man in Niedersachsen auch nicht zugelassen werden. Ist auch die Frage, was will man denn eigentlich mit dem, also das braucht man ja, also das Referendariat braucht man insbesondere um Richter, Richterin, ja. Staatsanwalt oder irgendwas in der öffentlichen Verwaltung oder halt Rechtsanwältin, Rechtsanwalt zu werden. Und da sehe ich schon mal ziemlich schwarz, ne? Also jemand, der 170 Mal eine Urkunde gefälscht hat als Rechtsanwalt, ist ein bisschen schwer, weil wenn ich irgendwo hinschreibe, dann glaubt man mir ja grundsätzlich. Also deswegen ist schon ein bisschen Dings. Aber wie gesagt, über Lücke, weiß nicht, ob das eine Lücke ist, ne? Das ist halt, man kriegt es ja auch sich jetzt doch hin.
Ja. Ja. Aber man hätte.
Ist das denn eigentlich, wir müssen mal sagen, rechtskräftig ist das nicht, ne? Das ist jetzt alles erstinstanzlich.
Das stimmt.
Also zumindest die aktuelle Geschichte. Vielleicht ist Shahin ja unschuldig.
Ich meine, sie haben gestanden auf jeden Fall.
Oh, dann war das vielleicht ein taktisches Geständnis von einem Unschuldigen. Muss man mal gucken, ich weiß nicht, ist das aber rechtskräftig oder nicht?
Na gut.
Aber nun doch.
Okay.
Ja.
Das wollte ich erwähnt haben.
Ja. Jetzt, hast du Leute bei dir, die vorbestraft sind in deinem...
Das ist nicht das, worüber man sich unterhält.
So. Echt? Fragst du? Das ist bestimmt Stimmung, wenn du mal in der Mittagspause sagst, und? Sag mal, hast du eigentlich auch Vorstrafen?
Vor allem auch, als ob ich welche hätte.
Aber, ist das nicht aber so, dass die, also holt das OVG nicht eigentlich auch Erkundigungen ein beim Bundesministerium für Justiz, wo das gespeichert wird? Im Vorstrafen werden vom Bundesministerium der Justiz gespeichert. Ich meine, die holen das da direkt ein, oder?
Das musst du mich nicht fragen. Ich arbeite da nicht.
Ich meine ja. Ich meine ja, weil du dich gerade angemeldet hast. Ich meine, du musst da nur unterschreiben, dass sie das ganz große Führungszeugnis kriegen dürfen.
Ach so, ja, du musst eins, ja, du musst ein Führungszeugnis der Belegart O oder 0 da hinschicken lassen, ja.
Genau, ich glaube, die schicken das ein bisschen direkt, ne? Ja. Weil meine Überlegung ist ja auch immer gewesen bei diesen Sachen, ob ich mal reinschreibe, so ganz Strafverteidiger in the making, soweit ich weiß, keine Ermittlungsverfahren. Und dann mal gucken, wie auf der anderen Seite reagiert, weil die Angabe ist laufen gegen mich, keine Ermittlungsverfahren.
Ja, ja.
Kann ich ja, also könnte ja erstmal gegen unbekannt sein und ich war's. Zweitens können die gegen mich namentlich sein, aber es ist noch in der verdeckten Phase. Weiß man ja nicht, wie viele Ermittlungsverfahren so gerade anhängig sind gegen einen.
Im Zweifel nicht, nee.
Da ist schon bitter.
Gut.
Gut.
Thema 2.
Beide gut gesagt. Ja, wir unterhalten uns, schau mal, wer guckt, über Reichsflaggen.
Haben wir schon mal gemacht, vor 2 Wochen oder vor,
genau,
zwei
wir
Folgen.
Wollen noch mal, wir wollen noch mal ein bisschen tiefer reingehen, denn es gibt da eine neue Entwicklung. Bremen, ja, das große Land an der Nordseeküste, aber trotzdem ein bisschen im Hinterland. Was ist denn das, nicht Weser? Ist die Weser in Bremen? Nee.
Doch,
die Elbe, genau, also an der Weser, nicht an der Nordsee. Und zwar, da gibt's, die haben, so wurde getitelt, jetzt Verbot von Reichsflaggen. Wir kommen gleich mal dazu, was ist. Und Niedersachsen zieht jetzt nach, Seehofer schreit, wir müssen irgendwie jetzt auch nochmal Reichsflaggen verbieten. Und der Hintergrund ist diese vollkommen Panne-Aktion da von einigen sogenannten Reichsbürgern. Das hat doch was zusammen dazu. Also von diesen Leuten, die vor ungefähr 2 Wochen mit esoterischer Hilfe versucht haben, natürlich Reichsbürger versucht haben, also oder die Treppe des Reichstags besetzt haben in Berlin und da irgendwie was waren. Und da fangen wir mal ganz kurz an mit der kleinen Flaggenkunde, weil da geht's nämlich schon los. Das ist auch wirklich spannend. Also, einige von uns werden schon mal diese schwarz-weiß-rote Flagge gesehen haben, deren sich unter anderem die Bundesrepublik bedient. Und das sind die Farben der Deutschen Revolution von 1848, 1849. Kurz Wiederholung für die 10 Minuten, die das im Geschichtsunterricht gebraucht hat, wieder vergessen haben. Im Wesentlichen gab es ausgehend von nicht-deutschen Gebieten eine deutsche Revolution. Man hat ein Parlament gebildet und so weiter. Diese Revolutionäre haben dann auf Schwarz-Rot-Gold gesetzt. Am 3.4.49, also 1849, hat man dann den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Angeboten, deutscher Kaiser zu werden, quasi unter dem Parlament oder mit dem Parlament, der hat das Ganze abgelehnt und anschließend haben im Wesentlichen preußische Truppen diese Revolution zusammengeschossen.
Geschichtsstunde.
Damit, ja, wenn ich, ne? Kennst du ja von zu Hause, ne?
Ja.
So ein bisschen.
Eben.
So. Also nicht von mir, aber in anderer Form. So. Damit war dieses Schwarz-Rot-Gold erstmal gestorben und bei der Reichsgründung 1871 bis zum Ende des Ersten Reichs, ist das Zweite Reich, 1919, also mit Niederlage und Revolution in Deutschland, da war die Farben Schwarz-Weiß-Rot und das waren die Kaisertreuen so. Und dann gab es in der Weimarer Republik, wir erinnern uns, also das kann ja auch, ich weiß nicht, wie alt ihr seid oder ungebildet. Ich gehe davon aus, das wissen alle, ich wiederhole es trotzdem. Weimarer Republik, also die erste deutsche Demokratie von 1919 bis 1933. Dort gab es am Beginn der 20er einen sogenannten Flaggenstreit und damals ist im Prinzip diese Aufladung, die das Ganze hat, entstanden. Die Schwarz-Rot-Gold war das wichtigste Identifikationssymbol. Ich lese das gerade bis aus Wikipedia, ne? Von den gemäßigten Kräften und insbesondere von denen, die sich halt demokratisch organisiert haben. Während die antirepublikanische Rechte, also die Kaisertreuen und die Nazis, die aktuellen und zukünftigen, im Wesentlichen gesagt haben, naja, wir wollen halt diese schwarz-rot-goldene Flagge, schwarz-weiß-rote Flagge fortführen. Und das Ganze hat sich dann hochgeschaukelt, zum Beispiel, dass halt der Rot-Frontkämpferbund, zum Beispiel, also der, die, Nee, anders. Dass die demokratischen Straßenkämpfer haben später Schwarz-Rot-Gold genutzt als Interventionshinweis und die Vorläufer der SA, zum Beispiel war der Kriegsveteranenbund, Stahlhelm und solche Sachen, die haben schon 1920 Schwarz-Weiß-Rot benutzt und das hat dann ordentlich geknallt und das Ganze wurde dann im Prinzip Anführungsstrichen aufgelöst. Die NS-Diktatur ab 33 hat dann bis 35 Schwarz-Weiß-Rot als Fahne wieder eingesetzt, also statt Schwarz-Rot-Gold, Rot-Gold. Und 1935 wurde das dann ersetzt durch eine rote Flagge mit Hakenkreuz. So, das kennt man auch, ne? Dieses klassische deutsche, also Nazi-deutsche, die Flagge. So, das erstmal dafür. Bekanntlich haben dann doch die Alliierten uns 1945 von diesem Scheiß befreit. Anschließend gab es erstmal keine deutschen Flaggen und mit Gründung der Bundesrepublik und auch der DDR hat sich dann Schwarz-Rot-Gold durchgesetzt. Schwarz-Weiß-Rot waren dadurch die Nutzung durch die Nazis so dermaßen verbrannt, dass es damals auch keine große Debatte war, weder im Westen noch im Osten. Das ist also die Nationalflagge. Das heißt, wenn ich jetzt von Reichsflagge spreche oder wenn wir von Reichsflagge sprechen, dann meinen wir die Schwarz-Weiß-Rote und zwar in der Kombination 1871 bis 1919 und 33 bis 35. Beziehungsweise als Erkennungsmerkmal der antidemokratischen Rechten in der Weimarer Republik. Daneben gibt es die Reichskriegsflagge. Das wird nochmal spannend, wenn man differenziert. Reichskriegsflaggen waren teilweise auch Reichshandelsflaggen. Da hat man im Wesentlichen versucht, den Engländern und anderen größeren Staaten nachzueifern und quasi eine eigene Beflaggung für Kriegsschiffe sich anzuschauen. Und wer sich, sagen wir mal, auseinandersetzt mit dem Vorabend des Ersten Weltkrieges, weiß, wie wichtig auch symbolbeladen, insbesondere große Schlachtschiffe und Panzerkreuzer, was sie toll waren. Da sind immer noch weitere Sachen drauf. Die sind eigentlich immer schwarz-weiß-rot gewesen. Manchmal mit Reichsadler in verschiedenen Auseinandersetzungen. Deutsche Ordenskreuz, das sind diese schwarzen, auf weiß gesetzten großen Kreuze, also einfach normale Kreuze. Oder das Eiserne Kreuz. Das Eiserne Kreuz ist dieses geschwungene, ich dachte, das heißt Panzerkreuz, aber in der Form, also dieses geschwungene Kreuz, was ihr auch kennt und sofort mit Nazis verbindet. Und siehe da, ab 35 wurde das auch alles verändert, einfach durch eine Hakenkreuzflagge. So, jetzt ist ja die Frage, ich sag mal, vor Boris Pistorius vor einer Woche, Boris Pistorius, der niedersächsische Innenminister, der das jetzt als Erlass durchgesetzt hat, wie sieht denn das eigentlich aus? Ist der ganze Bums strafbar? Und bisher war die Antwort, vielleicht bleibt sie auch so, das hat er schon mal gespoilert, relativ klar, alles erlaubt, außer Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Was ist eine verfassungswidrige Organisation? Wenn man mal reinguckt, unter anderem alles, was NS ist. Ja?
Haben wir auch und an anderer Stelle, glaube ich, schon mal.
Genau, haben wir schon an anderer Stelle erzählt. Das heißt, 86a StGB, wer eine irgendwie geartete Reichs- oder Reichskriegsflagge benutzt, mit einem Hakenkreuz, egal wie groß oder klein, macht sich automatisch strafbar. Polizei und Ordnungsbehörden sind verpflichtet, diese Flagge quasi einzusammeln und ein Strafverfahren loszutreten. Anders muss man wohl sehen, verboten sind nach 86a, und das spielt noch 86 mit rein, ist der ganze Sermon, außer die Nazi-Flaggen, also die Hardcore-Nazi-Flaggen, muss man ja sagen, die Nazis haben ja auch andere Flaggen benutzt, also alles ohne Hakenkreuz ist bisher nicht strafbar. Frage, ändert sich das? Ja, wollen wir mal gucken, was haben wir jetzt eigentlich da? Sowohl Bremen als auch Niedersachsen, da habe ich mir das angeguckt, haben das Ganze in Erlassform gemacht. Was ist ein Erlass? Ja, es gibt jetzt verschiedene Rechtsnormen und ein Erlass ist im Prinzip das Schwächste. Also es gibt ein Gesetz, Strafgesetzbuch zum Beispiel, das gilt für alle. Es gibt zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung, die gilt auch für alle, wird aber nicht vom Gesetzgeber gemacht, sondern wird gemacht von der Exekutive, dass der Gesetzgeber beauftragt im Prinzip den Bundesverkehrsminister, sag mal, pass auf, hier, alles viel zu kompliziert, was wir hier machen wollen, kannst du bitte mal die Details regeln, so könnte ich das vorstellen. Darunter gibt es jetzt noch weitere Normen, die allerdings nicht nach außen, sondern nur nach innen binden. Was soll das heißen? Der Innenminister in Niedersachsen oder aber auch der Innen- oder Senator oder Senatorin, weiß ich nicht, wer das ist, in Bremen, schickt also im Prinzip einen Brief, ja, an alle seine Mitarbeiter, die damit zu tun haben, und sagt, pass mal auf, folgende Sachen sind ab jetzt immer so und so zu regeln. Und diese Erlasse sind also dafür da, um ein einheitliches Verwaltungshandeln herzustellen. Wer ist hier die Verwaltung? Die Verwaltung sind hier die Polizei und die Ordnungsbehörden. Aber im Wesentlichen geht es hier natürlich um die Polizei. In Bremen hat man es jetzt so gemacht, dass alle möglichen Kriegsflaggen, das hatte ich eben erzählt, das ist also die Reichsflagge, nicht, also schwarz-weiß-rot plus irgendwelchen Klimbim drauf, in verschiedensten Kombinationen, die sollen zukünftig in der Öffentlichkeit nicht mehr gezeigt werden oder nicht mehr gezeigt werden können. Ich komme gleich dazu, wie man das löst. Und die Reichsflagge, ab 1892 steht jetzt hier, ich meine, das ist einfach schon ab 79, aber das müssen wir mal anschauen, beziehungsweise die Flagge des Dritten Reichs von 1933 bis 45 soll, wenn eine konkrete Provokationswirkung im Einzelfall besteht, eingezogen werden. Und es soll dementsprechend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gehen, die eingelaufen werden. Beziehungsweise in Bremen ist es so geregelt, dass das Ganze aufgrund des Polizeigesetzes stattfinden soll. Ist das Strafrecht? Nein, das ist kein Strafrecht. Es ist ein bisschen doof, weil ich so viel erzähle, aber Laura folgt mir noch. Hast du bis hier alles mitgeschnitten?
Ja, schon. Das Bremer Polizeirecht kenne ich sogar. Hab ich mal studiert.
Stimmt, du bist ja Spezialistin für Bremer Polizeirecht. Was ist das? Ja, stimmt. Hätte ich dich einplanen müssen. Entschuldigung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist Polizeirecht? Polizeirecht, es muss man unterscheiden zwischen Strafverfolgung und Gefahrenabwehr. Und offensichtlich soll in Bremen das Ganze nicht im Rahmen der Strafverfolgung stattfinden. Gibt auch kein Strafgesetz, sondern im Sinne der Gefahrenabwehr. Also, anders ausgedrückt, wenn von diesen Flaggen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung entsteht. Habt ihr überhaupt Ordnung drin in Bremen? Weißt du das aus dem Kopf?
Ja.
Alles klar, super. Dann kann man... sollen diese Flaggen eingesammelt werden. Dafür braucht man aber immer eine Gefahr. Und eine Gefahr ist es eine Sachlage, bei der im einzelnen Fall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung eintreten wird. Was? Das soll bedeuten, dass der Prinzip Polizeiminister, die Polizeiministerin in Anführungsstrichen sagt, pass mal auf, Leute, es ist jetzt so, wenn jemand diese Flaggen rumschwenkt, dann besteht eine Gefahr für was auch immer. Ja, für die öffentliche Ordnung. Deswegen sammelt ihr die schön ein. Das Ergebnis ist, dass die Mehrheit der Polizisten so eine Flagge einsammeln sollte. Es ist aber halt noch nicht verboten und strafbar wie ein Hakenkreuzfahne.
Mhm.
Niedersachsen geht einen anderen Weg. Niedersachsen veröffentlicht übrigens genauso wie Bremen diesen Erlass in Urschrift nicht und sagt, naja, wir machen das über Paragraph 118 Ordnungswidrigkeiten Gesetz.
Das ist übrigens 21 Uhr, vielleicht liegt es auch daran.
Genau, ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Das gleiche in Grün. Also, Niedersachsen sagt, 118 OWIG soll erfüllt sein, wenn man mit so einer Flagge rumläuft und die differenzieren auch gar nicht nach welcher Flagge und sagen dann zack, dann kann man die einsammeln und sagt auch nochmal, dazu gibt's eine Geldbuße. Ne? Also, Geldbuße ist was anderes als Geldstrafe. Geldbuße beträgt in dem Fall mindestens 5 Euro und wenn das Gesetz nicht anderes bestimmt, höchstens 1.000 Euro.
Mhm.
Theoretisch könnte die Polizei also durch die Gegend laufen und sagen, mein lieber Freund, diese Reichskriegsflagge oder Reichsflagge, das ist hier aber ein bisschen, stört die öffentliche, die Allgemeinheit, zack, die Fahne ziehe ich ein und du kriegst mal 1.000 Euro.
Ja.
So. Das ist aber alles kein Verbot, ne? Das ist alles butterweich und das ist gerichtlich überhaupt noch nicht überprüft. Also, jeder...
Dann bist du schon in der Wertung drin.
Genau. Jeder, die das trifft, kann natürlich vor Gericht ziehen. In dem Fall, in der einen Fall vor das Amtsgericht, in dem anderen Fall, also wenn es über das OWIG läuft, in dem anderen Fall vor das Verwaltungsgericht und sagen, liebe Freunde, so aber nicht. Was sagen wir dazu?
Ja, es ist halt jetzt der Versuch, da kurzfristig was zu lösen, weil diese Flaggen natürlich im Rahmen dieser Querdenker-Demos vermehrt auftauchen. Und wir haben das alle gesehen, diese Leute, die dann, ich will das gar nicht so sagen, weil es war keine Stürmung, aber die auf den Reichstag zuliefen mit diesen Flaggen, das löst bei mir kein gutes Gefühl aus. Und ich möchte auch nicht, dass Leute damit rumlaufen. Die Frage ist, also für meinen Geschmack kann man es auch verbieten, komplett, wie alles andere, also wie ich auch nicht mit einer Hakenkreuzflagge rumlaufen darf. Ich habe so ein bisschen Sorge, was die Umsetzung angeht. Das ist ja, gerade was diese großen Demos angeht, da ist ja schon die Durchsetzung von bitte Abstand halten und bitte irgendwie Mundschutz tragen ein Problem. Ich frage mich, wenn da Leute mit diesen Flaggen rumlaufen, ob die Polizei es schafft oder ja, möchte nicht, das will ich niemandem unterstellen, aber ob das dann wirklich passiert.
Oh, das haben wir häufiger, die Diskussion, ne? Ist das durchsetzbar? Ja, pff. Findest du, glaubst du, das ist nicht durchsetzbar? Also,
Das ist durchsetzbar,
ich
aber
war
wie gesagt,
ja.
wir sehen ja, was bei diesen Demos alles nicht durchgesetzt wird.
Ja, also, ich habe Anfang meiner 20er Jahre, also nicht der 20er Jahre, dieses Jahrhundert, sondern meiner persönlichen 20er Jahre, also so.
Ich bin übrigens schon
Ich
über 100.
meine. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Das war die letzte Folge von Die Strafbar. Auf Wiedersehen!
Jemand hat mich heute arg versetzt, deswegen geschieht es recht.
Ich habe noch 20 Minuten zu Abend gegessen, weil ich bis fast um 8 im Knast war. Also, und dann war es wieder die Technik, die ist eigentlich mehr schuld. Also, um nochmal zurückzukommen, ich weiß halt nicht, also, ich sag mal so ungefähr vor 10 bis 15 Jahren, da habe ich mich regelmäßig auf irgendwelchen linken Demos gedrückt. Ich erinnere den ein oder an, die ein oder andere Mitstreiterin, den ein oder anderen Mitstreiter, zum Beispiel an die Demos in Dresden. Ja, da war mal so Nazi-Aufläufe. Das war immer im Februar zum Jahrestag von der Zerstörung Dresdens durch die Alliierten. Und es war immer schweinekalt und trotzdem hatte die Polizei nicht an einer dieser Tage zu wenig Pfefferspray und zu wenig Wasserwerfer. Was ich also beschreibe, ist, dass ich durchaus erlebt habe, dass der Staat relativ robust in der Lage ist, mein Demo- und Blockieren-Ansinnen relativ, wie gesagt, robust zurückzuweisen und zu sagen, hör mal, Freunde, das mag vielleicht eine gute Idee sein, aber nicht mit uns. Ich bin also ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass, wie mit welchen Samthandschuhen man manchmal Leute angeht. Ich will jetzt ja nicht so nach dem Motto, weil die linken Demos kaputt gehauen werden, sollen die rechten auch kaputt gehauen werden.
Nee, aber
Aber
es ist
ich
schon, es
glaube,
ist
man
schon.
könnte das schon durchsetzen.
Ja.
Ja, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos. Vielleicht ist das aber auch politisch gefärbt, wie weich manche, also in Berlin vorhin diese Veranstaltungen sind. Ich weiß ja, dass in anderen Städten da auch ganz anders gehandelt wird. Und vielleicht ist das auch eine Eskalation. Wir fordern ja auch immer von für linke Demonstrationen
Ja,
Deeskalation
aber
und
das
vielleicht machen wir
passiert
das
ja
beim letzten Mal
nicht.
besser.
Das ist ja der Punkt. Natürlich fordern wir das und ich finde das auch gut, aber es findet ja schon auch objektiv gesehen eine Ungleichbehandlung momentan statt.
Das würde ich wohl auch so sehen. Kommen wir aber mal zurück. Die eine Sache ist auch so Demos, ne? Auf Demos kannst du das ja jetzt auch, jetzt das ja auch ohne diese Erlasse, du kannst es so alles ohne diese Erlasse machen. Auf Demos wird man wohl diese Flaggen zurückdrängen, die können versuchen zurückzudrängen. Die Frage ist, wenn ich damit, was ich damit halt ausdrücke. Weil ich glaube, wenn man damit ausdrückt, ich möchte einen konservativen, vielleicht auch nationalistisch gestimmten Staat haben, könnte das ja tatsächlich von der Meinungs- und Versammlungsfreiheit gedeckt sein. Also, ich weiß gar nicht, ob am Ende diese Verbote verfassungsmäßig sind. Ich würde mir wünschen, dass diese Symbole, die ja ein Symbol, auch Symbole des, also des Übergangs zum Faschismus waren und sind, dass die in der öffentlichen Debatte und im öffentlichen Raum kein Sinn sind. Ich weiß aber nicht, ob es nicht mein verfluchtes Recht qua Verfassung ist, mir eine Reichskriegsflagge um den Kopf zu binden, ohne Hakenkreuz. Und durch die Gegend zu laufen und zu erzählen, die BRD ist eine GmbH oder früher war alles besser. Siehe Kaiser. Es könnte halt sein, dass das verfasst, dass diese Verbote, weil sie ja auch gerade auf dem, also ein Erlass ist ja der niedrigste, die niedrigste Schwelle, ne? Der Erlass verändert ja auch nichts bei der Begründung. Wenn ich jetzt als Polizistin und als Polizist das einsammle, muss ich das ja immer noch begründen oder meine Behörde. Wenn ich als Versammlungsbehörde sage, so auf dieser Demo keinen Kreisgesang, muss ich das immer noch begründen. Oder wenn ich als, ja, als Ordnungsbehörde irgendwie im Kleingarten Buxtehude fünf solche Flaggen einsammle von Nazi-Rainer, ja. Nazi-Rainer, wenn er einen guten Rechtsanwalt hat, dann geht der Rechts- oder eine gute Rechtsanwältin, dann geht die Rechtsanwältin vor Verwaltungsgericht und sagt, das wollen wir mal gucken. Ja. Also ich weiß nicht, ob das am Ende so einfach so ein Selbstläufer wird. Ich finde das persönlich auch ganz gut und persönlich, politisch sowieso. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht klappt. Ja, ob das
Ja,
am Ende klappt. Ja.
das mag wohl
Für
sein.
sehr viel Geld würde ich übrigens Leute vertreten, die solche Verfahren benutzen und diese Verfahren gezielt an die Wand laufen lassen. Damit wir da so ein Musterverfahren haben. Damit wir da so ein Musterverfahren haben, dass das alles verfassungsgemäß ist. Nein, Spaß. Ich würde, glaube ich, jeden, der mich anruft und sagt, meine Reichskriegsflagge ist abgehängt worden, wollen Sie, dass mich da vertreten, würde ich sagen, oh nee, das fände ich ein bisschen doof. Also, das muss schon weg. So, und vielleicht nochmal der Hinweis, die Nazis haben den ganzen Bums auch genutzt, ne? Das könnte übrigens der Hebel sein, um auf der anderen Seite zu sagen, Mensch, deswegen sind die doch verboten. Oder gehören die doch verboten? Gut.
Okay, wir hatten einen Zuschauerwunsch. Jetzt muss ich einmal, ich glaube, er hieß Max. Ich gucke jetzt noch einmal fix nach. Und zwar einen Themenvorschlag, dass wir uns doch mal bitte über den Matthias, Entschuldigung, Matthias.
Max, Matthias.
Matthias hat uns gefragt, ob wir mal über den 142 reden können, STGB, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, und wie sich der in Einklang steht mit dem Recht, sich nicht selber belasten zu müssen. Ich werde den jetzt nicht im Detail durchsprechen, aber ich habe mir so ein paar Sachen markiert, dass wir den einmal kurz durchgehen. Und dann können wir mal kurz diskutieren. Ich fand es auch ein bisschen schwierig, was dazu zu finden, aber mal kurz diskutieren, wie wir das finden. Also, wer kennt es nicht? Man rempelt so ein anderes Auto an. Also, wir haben den 142 und dann haben wir die Sache, wenn du ein Unfallbeteiligter bist und dann baust du einen Unfall. Es ist unabhängig, ob du den jetzt im fahrenden Verkehr oder im stehenden oder parkenden Verkehr machst. Dann gibt es zwei, Daniel meldet sich schon wieder.
Was ist ein Unfall?
Ein plötzliches Ereignis, das zu irgendwas führt, bestimmt.
Einen Schaden führt.
So, siehst du, war fast richtig. So, dann gibt es zwei Optionen, wenn du da diesen Unfall gebaut hast oder daran beteiligt warst und es stehen da Leute rum oder die Geschädigte, dann, wenn du denen quasi nicht ermöglichst, deine Personalien festzustellen oder irgendwas festzustellen, dein Fahrzeug, dein Nummernschild oder was weiß ich, das ist die erste Option, dass du denen die Feststellung nicht ermöglichst, weil du vielleicht einfach wegfährst. Oder wenn niemand da ist, dass du nicht wartest, dass jemand kommt, der sagt, hier, ich schreibe mal kurz auf, du warst an dem Unfall beteiligt. Das sind so die ersten beiden Optionen. Bestraft wirst du dann auch, wenn diese Frist abgelaufen ist, du weggehst und nicht nachträglich ermöglichst, indem du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel weißt, wer beteiligt, wessen Auto du da vielleicht angerammt hast, sagst, hier, ich war's, oder wenn du mal eben zur Polizei gehst und sagst, hier, übrigens, ich habe da jetzt gebadet, da war keiner, ich möchte kurz hier anmelden, ich bin's gewesen, oder ich war zumindest dran beteiligt, dann wirst du auch bestraft, wenn du das nicht nachholst, oder wenn du wenn es einen Grund gibt, dass du da abhaust, berechtigt oder entschuldigt bist, dann musst du es trotzdem unverzüglich nachträglich ermöglichen. Sonst wirst du auch bestraft. Das ist super. Das ist ein toller Paragraph, merke ich auch gerade.
Ich finde das ganz einfach eigentlich.
Gut. Ja.
Bevor wir zum Nime Tinnitus Ipsum Prodere, habe ich übrigens auch abgelesen.
Accusare.
Grundsatz kommen, Accusare. Was? Nee, okay. Kommen wir gleich nochmal zu. Darf ich das nochmal so einmal durchkommentieren?
Machst du ja sowieso.
Oh. Also
ich jetzt Unfall. Sagen nein und dann hörst du auf zu reden?
Ja, vielleicht. Wenn man nämlich gegen ein Auto fährt und es nicht beschädigt ist, ich weiß nicht, wo die Schadensgrenzen sind, aber die sind relativ nicht so 20 Euro oder so, aber wenn es keinen, also wenn man quasi perfekt gegeneinander fährt, ja, gegen die Stoßstangen und da kein Schaden ist, so ein bisschen Abrieb, so ein Gummiabrieb, ne? Wenn es keinen Schaden gibt, ist es kein Unfall, keine Strafbarkeit. Das ist so die erste Sache. Das Problem ist, ne, wenn man mit aller Mühe, ja, seinen kleinen Twingo erstmal aus der Beifahrertür des Mercedes SLK rausfahren muss im ersten Gang und quietschen Reifen, dann später zu behaupten, ich wusste nicht, dass da ein Schaden ist, schwierig. Deswegen, also, es muss erstmal das sein. Das ist häufig so. Dann die zweite Frage ist, man muss es feststellen, man muss es mitbekommen haben. Da gibt es so ganz großartige Gutachten, ja, bei denen gefragt wird, wie sieht denn das dann aus? Vorsatz. Muss der das gehört haben oder nicht? Ja, also da geht's um Vorsatz. Wunderbar, wenn man da unverteidigt rangeht, passiert es manchmal, dass man dann irgendwann Post kriegt und die Staatsanwaltschaft hat den TÜV beauftragt und dann soll man mit seinem Auto zum TÜV fahren, damit die dann überprüfen, ob man in diesem konkreten Auto quasi, wenn man da irgendwo gegenfährt, das hören kann. Und häufig kommen dann die Mandanten und sagen, ja, sag mal, muss ich da eigentlich mit meinem Auto hin? Und dann sage ich immer, bist du eigentlich vollkommen bescheuert? Nein, so, fährst du natürlich nicht hin, so, niemand kann da mit dem Auto hin. Und tatsächlich ist es relativ häufig, zumindest in Hannover so, wenn man dann nicht zu diesem Termin geht, dann, naja, hat man halt irgendwie nichts zum Nachweis und dann passiert halt nichts. So, also deswegen, mein Tipp, spät, wenn ihr sowas macht, immer mit Anwalt, ja. So, die nächste Sache ist, zugunsten anderer Unfallbeteiligter oder dem Geschädigten die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die Angabe, dass er am Unfall beteiligt ist, ermöglicht hat. Was zwei Sachen muss man, Anwesenheit und ich habe hier was mit dem Unfall zu tun. Ne? Und ich bin Frau Herdrich. So, das sind die drei Sachen, die man hinterlassen muss. Mhm. Feststellen, wenn ich einen Zettel hinterlege, hallo, hier war, ich bin's Laura, meine Handynummer ist, ruf mich an, ich glaube, da habt ihr ein Auto kaputt gefahren, dann ist man nicht mehr anwesend, ja, Zettel ist nicht anwesend. Dieser berühmte Zettel hinter dem Wischer, ja, idealerweise bei leicht aufziehendem Regenschauern. Nein, das reicht nicht, ja. Besonders schlaue Menschen hatte ich auch schon mal, ja, vorne der Brief an Frau Müller, Frau Müller schreibt hinten ran, hab ihr Auto angefahren, grüße Schneider und legt ihn da hin, ne, also, überraschendweise, Frau Schneider gab es nicht, Frau Müller wurde dann trotzdem ermittelt. Also, solche Sachen darf man halt nicht machen. Also, man muss tatsächlich da bleiben oder man muss eine angemessene Zeit gewartet haben, ohne dass jemand bereit war, die Feststellung zu treffen. Die Frage ist jetzt, was angemessen ist. Früher gab es dann solche Formeln. Das Problem ist, hast du kein Handy dabei oder was? Wenn du ein Handy dabei hast, ist die angemessene Zeit immer unendlich, weil dann kannst du einfach die Cops rufen. So einfach. Macht man jetzt nicht über 110, sondern man googelt, die Polizeidienststelle blockiert nicht 110. Ja? Also, die Antwort ist, wenn man wogegen gefahren ist, entweder muss man warten oder man muss gucken, kann man hier irgendwo klingeln, dass die Person rauskommt oder so, oder wenn die daneben steht oder sonst Polizei rufen. Und dann kann man auch mal 2 Stunden warten auf die Polizei. Was immer, also man ist nicht entschuldigt. Entschuldigt ist man, wenn man beim Reinfahren sich so schwer verletzt, dass man verblutet und die einzige Chance wegzukommen ist, jetzt schnell ins Krankenhaus zu fahren, ja. Es mag auch nochmal eine Entschuldigung sein, zu sagen, also irgendwas mit Kindern, sehr kleinen Kindern oder so, dass man dann, aber dann muss man anrufen, ne, so.
Ja.
Man sollte es auch tun. Aus 2 Gründen. Erstens, wenn man nicht hinkommt, also da ist eine Hausdurchsuchung möglich, um das Fahrzeug aufzufinden. Es ist möglich, dass man eine Hausdurchsuchung kassiert, um den Führerschein festzustellen. Und wenn man abhaut, gibt es eigentlich immer einen Automatismus, dass der Lappen mindestens einen Monat weg ist. Ja, also das kommt noch zu dem ganzen anderen Bums dazu. Und spätestens beim zweiten Mal ist auch die MPU, also der Idiotentest, dann fällig. Also man kann sich da mit relativ wenig Schaden
retten. Mir ist das übrigens noch nie passiert.
Also neulich dachte ich, ich habe einen Unfall, weil ein anderes Auto und ich mich berührt haben, aber der Opa und ich, wir sind ausgestiegen, haben uns die Autos angeguckt und ich hatte ein bisschen Gummiabrieb und da habe ich nur angeboten, da habe ich nur meine Karte gegeben und gesagt, ja, wenn Sie jetzt doch noch was feststellen zu Hause, weil der war schon sehr betagt, dann bitte anrufen, aber er hat sich nie gemeldet. Aber da, ne, wenn der da ist, ich gebe dir meine Karte, kann ich wegfahren. Und man muss doch nicht sagen, ich habe was kaputt gefahren, man muss nur sagen, ich glaube, es gab einen Unfall und ich bin Brunkhorst, das reicht, ne? Und das ist mein Auto, so. Ja, also immer die Polizei rufen, ne, nicht irgendwie, ich muss jetzt aber arbeiten, Examensklausur, alles zählt nicht, ne, muss man immer warten. Oder
Examensklausur zählt nicht, das ist aber hart.
Das ja, aber da hast du natürlich echt richtig, ne, da bist du richtig am Arsch, wenn das passiert. Also du kannst ja bei der Polizei anrufen und sagen, passen Sie auf, mein Name ist, mein Auto ist, das andere Auto ist und ich habe jetzt dies und das und jenes gemacht und jetzt fahre ich zu meiner Examensklausur, mein Auto steht da und da, das andere Auto steht da und da und ich bin in 5 Stunden wieder erreichbar. Das würde ja gehen. Ne? Dann suchen die das. Also die Cops kommen dann auch raus und suchen mein Auto, so auch nachts um 2. Also da sind die relativ nervig. Ja.
Ja.
So, was noch ganz gut ist, wenn der Unfallbeteiligte innerhalb von 24 Stunden nach einem Unfall außerhalb des fließenden Verkehrs, also dieser Parkrempe, und das nicht ein nicht bedeutend Sachstand sich freiwillig zu den Feststellen nachträglich ermöglicht, dann gibt es übrigens auch vielleicht keine Strafe. Das wäre so die Sache, wenn man da nach Hause gefahren ist und festgestellt hat, das war eine doofe Idee, dann den Anwalt anrufen, dass der sich schnell eine Anzeige macht. Weil der macht dann alles rein. Ja. So, was ist jetzt Nemo Tenetur.
Nemo Tenetur se ipsum accusare heißt das eigentlich. Also, hier steht so schön, dem römischen Recht entstammender Grundsatz, wonach niemand verpflichtet ist, sich selbst anzuklagen oder gegen sich auszusagen. Das ist ja ein bisschen so ein Ding, ne? Also, ich baue einen Unfall oder ich bin an einem Unfall beteiligt und werde durch diese Norm aber verpflichtet, quasi das zuzugeben, dass ich zumindest dran beteiligt war. So, ich habe mich ein bisschen versucht, schlau zu lesen mit dem Fischer, mit dem Thomas-Fischer-Kommentar. Also einmal muss man zu dem Delikt sagen, es ist ein Vermögensdelikt, weil es dient dem Schutz der zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegen dich, weil du sein Auto im Zweifel kaputt gemacht hast oder beschädigt hast. So. Zunächst kann man sagen, Daniel ist gerade irgendwie beschäftigt.
Ich gucke in den Fischer, ob ich das finde, was du da erzählst.
Es gibt Pflichten des Unfallbeteiligten nach der Straßenverkehrsordnung. In Paragraph 34 steht das. Da steht zum Beispiel drin, wenn du an einem Verkehrsunfall beteiligt bist, musst du unverzüglich anhalten, beiseite fahren, angeben, dass man am Unfall beteiligt war. Das deckt sich ein bisschen mit der Norm, aber nicht komplett. Man sagt so ein bisschen, also das steht noch nicht im Wischer, man sagt, derjenige, der davon profitiert, dass im Individualstraßenverkehr trotz der damit verbundenen Risiken alles sehr weit zugestanden wird. Also du darfst ja erstmal quasi frei durch die Gegend fahren, bis auf so ein paar Regeln.
Nur den Anschnallen musst du dich dabei, das ist ja ein Verbrechen, das ist ja zum Anschnallen jetzt.
Deswegen bist du demjenigen gegenüber, der dann geschädigt wird in dem Straßenverkehr, auch in anderer Weise verpflichtet, als das zum Beispiel bei anderen Straftaten oder bei anderen Sachen der Fall wäre. Fischer sagt dazu, der Tatbestand greift ziemlich weit in den Freiheitsraum der Bürger ein. Er meinte bestimmt Bürgerinnen und Bürger. Und es sei... Oh, weil ich das Gefühl, dass gerade der Fischer das nicht meinte.
Der war sehr, sehr, das war ein feiner Witz, Laura, das war echt ein feiner Witz, das war für so Kennerinnen und Kenner. KennerInnen.
Oder so, ja. Fischer sagt zudem, es ist eine Ungleichbehandlung mit anderen schwer zu eliminierenden Schadensverursachen, beispielsweise im Umweltschutzbereich. Also wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, irgendein Gewässer verunreinige oder so, dann bin ich auch nicht verpflichtet, mich selber anzuzeigen, dass ich das selber gewesen bin. Egal, ob das jetzt versehentlich passiert ist oder nicht. Ja, mehr habe ich dazu tatsächlich auch nicht wirklich gefunden. Es ist ein bisschen schwierig, aber man sagt, also ich glaube, die Grundaussage ist, du beteiligst dich halt am Straßenverkehr, da werden dir ziemlich viele Rechte zugestanden, deswegen musst du auch mit anderen Folgen klarkommen, als was bei anderen Taten der Fall ist. Daniel, was sagen wir dazu? Oder du?
Ja, also es ist tatsächlich ein Durchbrechen, glaube ich, von Nemotenitur, also von diesem Grundsatz, dass man sich nicht selbst belasten muss, das ist so. Und wie du schon, und der Hintergrund ist einfach, es gibt wenig Dinge, die so teuer und so gefährlich sind wie Autos, ne? Also man muss sich einem, und sagen wir mal so, das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum das am Ende gerechtfertigt sein. Das ist halt, wenn ich in ein Auto steige, das geht auch wenn so als Fahrradfahrer, ne? Das kommt nochmal dazu. Also auch mit deinem 15-Euro-Fahrrad, wenn dir das gegen das Auto fällt, musst du dich auch melden. Also ich glaube, das ist am Ende ist das halt ein Schutz von insbesondere Leuten mit teuren Fahrtgeräten, ja. Also ich sag mal, ein Auto für 100.000 oder 50.000 Euro, gar kein Problem. Für 100.000 Euro kriegst du in manchen Ecken Deutschlands schon ein Haus, ne? Und zwar kein kleines, hässliches. Also ich glaube, dass das der Hintergrund ist, dass relativ hohe Werte mit relativ viel Potenzial, sich gegenseitig kaputt zu machen, da eine Rolle spielen. Und ich sag mal, wir haben das jetzt in Parkrempler genommen. Die eine Sache ist, Parkrempeln, da ist das, glaube ich, einfach nur nervig. Da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, warum die Polizei dafür zuständig ist. Das könnte man auch anders lösen, dass die Versicherungen das machen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich Laura, die auf dem Fahrrad unterwegs ist, einfach mal umfahre und dann wegfahre, Fahrrad für 200 Euro kaputt, Laura für 20 Jahre kaputt, ja, da würde man schon sagen, ja, dass das jetzt nicht, das war vielleicht eine fahrlässige Körperverletzung, dass es da eine Pflicht gibt, seine eigene Beteiligung anzuzeigen, kann man schon machen. Ich glaube, wenn man das diskutiert und sagt, Mensch, warum ist denn das so, dann muss man halt diese Argumente bringen, warum der Gesetzgeber sich entschlossen hat, das zu durchbrechen. Es durchbricht diesen Grundsatz, aber halt auch für einen sehr begrenzten Bereich, dass man halt sehen, es muss halt ein Unfall sein, tatsächlich, und man muss sich, das habe ich jetzt auch gerade nochmal nachgeschlagen, man muss sich tatsächlich auch willentlich entfernen, also wenn man zum Beispiel bewusstlos ist, dann gilt das nicht, also zum Beispiel, weil man abtransportiert wird oder nicht mehr Herr seiner Lage, der Lage ist oder so. Also ich glaube tatsächlich, dass das in der Uni vielleicht hart gekocht wird und dann gibt es bestimmt auch die eine oder andere nervige Konstellation, aber dass man jetzt sagt, oder irgendwelche Professoren, die das total oder Professorinnen, die das total schlimm finden und deswegen immer die blöden kleinen oder großen Strafrechtsklausuren darauf optimieren, dass man jetzt da irgendwie argumentieren muss, da will ich mir einfach mal angucken, was sie vertreten und dann einfach genau das aufschreiben. In der Realität ist es so, dass man, glaube ich, feststellen muss, dass das benötigt wird, um den Straßenverkehr und die Werte, die da unterwegs sind, zu sichern. Mhm. Ne? Also weiß ja auch jeder, ne? Also kommst du zum Auto, ist voll kaputt gefahren, ärgerst dich auch. Und wie gesagt, also es ist ja gar kein Problem, 100.000 Euro auf der Straße durch die Gegend zu fahren. Ja, keine Ahnung, wozu man das braucht, es wäre jetzt nicht so mein Ding. Ich fahre etwas günstiger, auch auf Dauer werde ich günstiger fahren. Aber wenn ich mir bei Gelegenheit erstmal meinen Tesla kaufe für 70.000 Euro, will ich ja nicht das dass das Olli die beim Auspacken den voll verbeult, ne? Und ich dann da raus muss. Das wäre ja kacke.
Ja, das wäre doof. Mach das nicht.
Das vielleicht dazu. Ja, also ich glaube tatsächlich, entweder Leute anrufen und wenn man das nicht macht, ey Leute, ihr habt 24 Stunden Zeit, um echt noch das Schlimmste zu retten. Übrigens, Freiwilligkeit ist vorbei, wenn die Cops vor der Tür stehen. Ne? Und tatsächlich ist es so, wenn angerufen wird, ja, hier hat gerade folgendes Auto, das andere Auto gedatscht, dann fährt die Polizei zum Halter nach Hause. Ja? Mhm. Also dann nach Hause fahren ist eine ganz doofe Idee. Das wäre noch mein Tipp, wenn ihr, also auch wenn irgendwas verwickelt ist mit dem Auto, dann muss man das Auto irgendwo abstellen, wo es nicht gefunden wird. Also theoretisch, das Beste ist natürlich zur Polizei fahren und sich stellen, aber nach Hause fahren oder nach, das ist doof, ne? Dann seid halt dran, aber ganz, ganz schnell.
Ja, das stimmt.
Das ist, und da ist auch so, wenn man das melden will, ich habe versucht, mein Auto auf die Kanzlei anzumelden und so, gab es eine riesen Diskussion, habe ich dann aufgegeben, ist dann auf meine Privatadresse gemeldet, weil die so einen riesen Zirkus veranstaltet haben. Weil ich jetzt dann irgendwie, und ich bin Rechtsanwalt, ich weiß eh, wie man das macht. Da hatte ich mich natürlich auch blöde angeguckt, als wenn ich jetzt irgendwie sonst was für Schwerverbrechen angekündigt habe. Aber so sind sie bei der Zulassungsstelle. Kein Vertrauen in die rechtspflegenden Rechtsanwälte.
Gut.
Ja.
Okay, ja, das war ein...
Maximilian, nee, nicht Maximilian, sondern Matthias.
Matthias.
Matthias, meld dich nochmal, ob dir das reicht als Argumentation.
Ja.
Also.
Sehr schön.
Ja. Genau.
Okay.
Übrigens, was auch noch schön ist, Paragraph 5, Absatz 5 der Norm fällt mir gerade noch auf. Unfallbeteiligter ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann. Wenn du auf die Straße läufst, es weicht einer aus und fährt irgendwo rein, musst du Bescheid sagen. Also man braucht gar nicht das Auto selber bewegen.
Das stimmt.
Ja. Jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, was super wird.
Ja, aber das machen wir nur kurz.
Catcalling. Ja, Catcalling. Ich muss mal ganz kurz mein Instagram auf meinem Handy aktivieren, um das gebührend zu machen. Und dann suche ich den Account Catcalling Hannover oder so ähnlich. Ich glaube, es heißt Callback. Catcallback. Ich suche gerade, Laura, wie heißt es? Weißt du's?
Oh Gott, ja.
Calls of Cats. Also, worum geht's? Und zwar, das wird jetzt ein Aufruf, folgendes, jetzt finde ich es natürlich nicht, ich trolle, und hätte ich schon mal vor 10 Minuten raussuchen sollen, als ich nicht so viel geredet habe. Also, Cat Calls of Hannover heißt der Account. Und das ist Teil einer Bewegung, würde ich mal sagen. Also, es gibt diverse Cat Calls. Ja, und was ist Catcalling? Laura, willst du das erklären?
Ist es nicht das, wenn ich irgendwo vorbeigehe und man pfeift oder, weiß ich nicht, steht auch schon ein blöder Spruch darunter?
Ja, ja, also es ist ein weites Feld. Also ich glaube, Catcalling ist tatsächlich dieses, ne, oder ey Schnucki oder sowas, mhm. Ja, also dieses daherpöbeln, das ist glaube ich Catcalling, Dings. Diskutiert wird es aber breit, es gibt dort eine Initiative, die im Wesentlichen Catcalling strafbar machen will, und wir sind ja gerade dabei, sehr viel, möglichst viel zu verbieten. Und da gibt's jetzt also den Versuch, ja, oder die gesellschaftliche Diskussion und eine Bewegung, würde ich jetzt mal nennen. Also es gibt jede Menge, ich glaube hauptsächlich junger Frauen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob sich alle Beteiligten da selber als Frauen beteiligt, aber für mich von außen sieht das erstmal so aus. Ich möchte da niemanden in eine Schublade stecken, wo er oder sie oder wer auch immer nicht rein möchte. Aber sehen so aus, wie ich mir Frauen vorstelle und machen auch sowas wie Frauennotruf und so, ne? Also das gehört auch alles mit rein. Das ist jetzt der Bereich so. Ich glaube, das läuft so ein bisschen unter intersektionaler Feminismus, diese ganze Nummer. Und die haben jetzt folgende Arbeitsthese, so wie ich das verstanden habe. Naja, Catcalling ist ein Problem. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Also und mit Catcalling meinen sie, glaube ich, nicht nur dieses klassische Catcalling, wie ich das jetzt nennen würde, sondern irgendwie auch noch ein bisschen mehr. Also alles, was über Belästigung von Frauen auf der Straße ist ein Problem, das können wir vielleicht sagen. Und Catcalling gehört und dieses Belästigung von Frauen auf der Straße, da gehört jetzt alles bestraft oder mehr bestraft als jetzt. Und da gibt's so ein paar Beispiele und deswegen habe ich euch mal das ist jetzt weil der Lokal-Dings, aber es gibt's für jede größere Stadt, Catcalls auf Hannover. mal als Beispiel machen, das Konzept in Hannover zum Beispiel ist, da malen irgendwelche Aktivistinnen diverse Belästigungssituationen auf den Boden mit Kreide und wollen so öffentlich halt und machen das Ganze natürlich auf Instagram und das auch gar nicht so unerfolgreich. Also der aktuelle hat irgendwie bei hier gerade 659 Likes. Heißt das auch Likes bei Insta? Ja, ne? Der davor hat, da wird auch diskutiert und so. Also das ist schon irgendwie erfolgreich und man versucht jetzt Thema zu machen.
Ja.
Und der Aufruf ist, also erstmal, weil wir das beim nächsten Thema nochmal neu machen, also ihr hört schon so ein bisschen, dass ich rumeiere, denn ich bin so nicht ganz sicher, ob das jetzt unbedingt der aller, also ich bin davon ja nicht betroffen, deswegen eiere ich auch so rum. Also mir, wenn mich hinterher pfeift, das sind das meistens Leute, die ich kenne, die mich verarschen wollen, ne? Aber mir pfeift halt keiner hinterher, aus Gründen. Ne? Wahrscheinlich, weil ich hauptsächlich nämlich aussehe wie so ein normaler Cis-Mann. So, und Laura?
Ja, das möchte ich nämlich hier mal gesagt haben, bevor jetzt irgendjemand ankommt und sagt, aber mir hat auch schon mal eine Frau hinterhergerufen. Es ist kein Problem. Dass Männern sowas passiert, passiert so selten, dass es kein Problem ist. Punkt.
Gut. Das auch mal geklärt. Also, spannend fände ich jetzt mal Folgendes. Es gibt ja nun den Paragraphen, jetzt habe ich ja hier gerade, weil ich nochmal Fische rausgesucht habe, den 184i sexuelle Belästigung. Turns out, da steht drin, wer eine andere Person in sexueller bestimmte Weise körperlich berührt. Wir sind uns mal einig, vollkommen, wenn ich einfach durch die Gegend laufe und Männlein oder Weiblein oder irgendjemand einfach anfasse, warum auch immer, und das ist eine sexuell bestimmte Weise einer Berührung und die andere Person wird dadurch belästigt, lange, alles klar, ist eine Straftat. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten an die Brüste, an den Po oder sonst wo hinfassen. Geht so. Und es gibt auch, das mal als Belästigung klar, aber jetzt gibt es ja einen anderen Bereich. Und mich würde mal interessieren, weil ich das noch nicht verstehe, also wirklich nicht, was soll denn darüber hinaus strafbar sein? Gibt es so ein paar Beispiele, wenn zum Beispiel, ich gehe einfach mal durch, ne? Also, was nehmen wir hier? Also, da soll jemand gesagt haben, dieser Arsch, so lecker, aber was für eine Schlampe, ja? Das ist strafbar. Wenn ich jemanden Schlampe nenne, ist das eine Beleidigung, ja? So. Er rief mich per Videochat und holte sich einen runter, dürfte übrigens auch strafbar sein. Über den gucken wir gleich mal weiter, ja? So, was haben wir hier nochmal? Ich werde dich küssen, hübsches Mädchen. Da überlege ich schon, wenn ich das einfach so sage zu jemandem auf der Straße, das ist natürlich total bescheuert, ne? Das macht man halt nicht. Ich überlege, ob es eine Bedrohung ist oder weil ich drohe ja mit einer sexuellen Belästigung.
Ja.
Was ist das? Also soll es das sein? Dann geht's hier irgendwie, irgendjemand im Rollstuhl, der beleidigt wird, alles klar, so, dein Arsch hat echt Talent. Ist das schon Beleidigung? Weiß ich nicht. Also, ich verstehe, warum man das nicht möchte, und so weiter und so fort. Ich würde aber gerne mal wissen, wie weit es denn gehen soll. Also, soll alles das, was, also, das ist jetzt auch kein Aufruf, ich meine, jetzt muss sich ja niemand dafür antworten, aber vielleicht mal, gibt es jemanden, der tiefer in dieser Diskussion drin ist, der mir mal erklären möge, was genau soll das denn, also soll alles strafbar sein? Ich finde es total super, mal zu sagen, Leute, Menschen auch sichtbar zu machen, dass das nicht sein kann und dass auch Männer darüber nachdenken müssen, auch Männer untereinander, ne? Die eine Sache ist halt, wenn uns so ein Vollidiot das macht, richtig, also ich würde es ja, wenn da drei Vollidioten steht, einer sagt das und die anderen jubeln noch. Aber mich würde mal interessieren, was genau eigentlich da Phase ist und was also will man jetzt jede unerlaubte Anmache, ab welchem Niveau und so weiter, was will man da verbieten? Das würde mich mal interessieren, mal als Aufruf.
Mhm. Schreibt uns gerne.
Was man machen kann. Bevor mir das jetzt jemand schreibt, weil das finde ich nämlich mal in der Diskussion ganz spannend und deswegen bin ich da auch noch relativ offen, da zitiere ich jetzt mal Fischer und zwar ist das der Artikel Alles Neu, das ist also die Kolumne vom 25.09. Und der schreibt nicht was hin, weil ich lese dann auch immer, ja, also Deutschland ist da irgendwie hinterher und andere Länder sind da irgendwie total viel besser und Frankreich zum Beispiel, da kriegt man jetzt 700 Euro, wenn man das, wenn man da irgendwie verurteilt wird, wenn man sowas macht, so. Und da ist es so, dass Fischer da irgendwie eine Quelle ausgegraben hat und das soll so sein, das finde ich das immer spannend, weil ich finde, das ist so, also Facts sind ja ganz spannend, ne? Und die Frage ist, was für alternative Fakten schafft man sich so? Und ich habe zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang gelesen, naja, in Frankreich zum Beispiel würde das passieren, dass man da verurteilt wird und Fischer behauptet, Naja, da gab es ein Catcalling in Frankreich, ja. Und da hat er 300 Euro Geldstrafe erhalten. Alles klar. Warum? Naja, der Catcaller hat irgendwie eine blöde Anmache von sich gegeben, die gecatcallte, ne, also das Opfer, hat gesagt, pass mal auf, bald deine scheiß Anmache für dich. Und daraufhin hat er einen Aschenbecher genommen und ihr den auf den Kopf gehauen, ja. Und dafür okay. 300 Euro Geldstrafe, je nachdem, wo man es liest, 700. Ich würde mal sagen, in Deutschland gibt es aber für einen Aschenbecher an den Kopf mehr als, also kommt drauf, was für ein Aschenbecher, ich denke jetzt einen schweren Aschenbecher, aber da nur 3 oder nur 700 Euro, da ist er aber günstig weggekommen, das ist aber härter hier. Also deswegen nochmal die Frage.
Aber da war ja offensichtlich mal, nicht primär das, also was heißt primär, da ist ja mehr passiert als Catcalling.
Ja, bei der gefährlichen Körperverletzung nur 300 Euro, also bitte. Ja, also das, oder auch 700, also. Hat irgendjemand von euch Bock, uns das mal zu erklären, schriftlich oder per Dings? Weil ich tue mich, das seht ihr, also ich so richtig tief bin da drin und wir haben überlegt, wie machen wir das. Aber so richtig tief bin ich noch nicht drin in der Materie und ich würde gerne mal verstehen, also ich habe verstanden, das macht man nicht, ich habe verstanden, dass es Frauen gibt, die bemerken, wenn ich im Sack rausgehe, lassen mich Männer mehr in Ruhe, als wenn ich irgendwie was anderes anziehen. Es darf doch nicht sein, dass ich mich nicht anziehen kann, was ich will und so. Ja. Ich habe auch verstanden, dass es irgendwie voll daneben ist, wenn irgendwelche älteren Herren, irgendwelche 15-jährigen Mädels da begrapschen und so. Alles, alles klar. Aber ich würde gerne mal verstehen, was ist denn das politische Ziel? Also was soll denn erlaubt sein und was nicht? Wie will man das machen? Es gibt diese Initiative. Gibt es halt jemand, der mir das auch erklären möchte? Vielleicht sagt man auch, das Bunker, das muss man dir gar nicht erklären, du bist ein Mann, wir machen das einfach. Bums.
Dann erklärst du mir.
Dann erklärt es Laura. Bitte. Also, das finde ich mal ganz cool, weil ich ehrlich gesagt, wenn ich da sonst jetzt drüber rede, wahrscheinlich einfach nicht so viel Verständnis habe. Deswegen der Aufruf, wenn ihr jemanden kennt oder ihr jemand seid, der das uns erklären möchte, voran. Wie wir das technisch lösen, ist die Frage, aber ich würde es gerne mal diskutieren mit jemand aus dieser
Bewegung. Ja, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne zu uns in die Folge kommen. Müsst ihr aber nicht, ihr genau. könnt uns auch einfach eine E-Mail schicken.
Oder einen Sprachkommentar oder so.
Irgendwas.
Also das finde ich ganz cool. Ihr könnt also könnt auch mal schildern, was ihr so für Catcalling-Erfahrungen habt. Dann können wir auch mal daran diskutieren, wie das aussieht. Weil ich würde tatsächlich gerne mal auch mal analysieren, ob die meisten Sachen, die da beschrieben werden, nicht eh strafbar sind. Und dann muss man vielleicht auch nicht.
Naja, also es ist tatsächlich, und das wird jede Frau halt kennen, es wäre schon schön, wenn man mal das Gefühl hätte, man könnte an Männer, häufig Männergruppen, vorbeigehen, ohne Sorge zu haben, blöd angemacht zu werden.
Ja.
So. Das, wie man das dann löst, ist eine andere Sache. Und ich glaube, man könnte viel einfach durch Erziehung lösen.
Pfefferspray?
Nein. Nein, aber es ist schon, es gab letztens, das wollte ich kurz erwähnen, es gab bei, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber es ging auf Twitter dann so rum, so eine Umfrage bei Instagram irgendwie. Ich glaube, es ging darum, was würdest du machen, wenn es einen Tag lang das andere Geschlecht nicht gäbe oder so. Irgendwie sowas.
Ja, und Männer alle so, alles wie immer und saufen. Und Frauen so, ja, durch die Stadt laufen, ohne dass ich belästigt werde im Mini und Piff-Paff-Puff und nachts draußen und so weiter.
Ja. Genau. Also es ist ja schon so ein Ding. Und es ist kann ja auch mal passieren, dass ich auch so eine Anmache, siehe Aschenbecher auf dem Kopf, ich will das gar nicht verharmlosen, dass eben dann auch mal was passiert.
Ja, was Jungs ungefähr mit 12 oder 13, vielleicht auch erst mit 14 raffen sollten, das ist sehr, 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 sehr wenige Frauen gibt, die auf den Spruch Girl schicken oder Alternativen sagen, davon.
Ja, natürlich.
Sagen, jetzt. Ja, sich so automatisch die Bluse vom Körper reißen und sagen, mach mir bitte hier und jetzt ein Kind. Wir nennen es Catcalling. So, also das ist halt äußerst, Jungs, wenn ihr das hört, äußerst unwahrscheinlich. Habe ich gehört. Also, nein, ich glaube, so funktioniert das halt nicht. Das ist ja auch logisch und es ist einfach nur so eine Machtscheiße. Verstehe ich alles, macht man halt nicht. Und wenn man mit Kumpels unterwegs ist, sowas machen, muss man denen irgendwie mal sagen, was soll denn der Scheiß, ne? Komm, ja. Lass die in Ruhe. So, ne? Und das ist besser so, aber ja, also ich weiß halt nicht, ich würde gerne mal wissen, wie weit genau das Strafrecht geht, ne? Okay. Also, und objektivierbar vielleicht auch, das fände ich spannend. Also, weil der Aufruf, kommt mal zu uns, erklärt uns das, wie man das macht.
Ja. Ja. Okay.
Das erstmal soweit. Strafrechts-Move der Folge.
Ja, können wir auch noch
das machen. Das macht Laura.
Ich hatte gedacht, wir haben vielleicht nicht mehr die Zeit, aber den mache ich jetzt nur noch kurz.
Aber alles.
Wir haben mal wieder einen Strafrechts-Move und zwar fand ich das ganz spannend. Ich habe tatsächlich heute auch noch einen gehabt, aber den nehmen wir den für die nächste Folge. Da geht es um Nebenklage und das war bei LTO ganz
gut. Wir wollten sowieso über Attentionsverfahren sprechen.
Genau. Was ist passiert? Es gab am 10.8. begann am Landgericht Hagen ein Prozess gegen 6 Männer, die unter anderem den Bandidos, also einem Rockerclub bzw. einem Unterstützerclub angehören sollen. Der Vorwurf war Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und unter anderem auch versuchter Mord. Angesetzt waren 32 Verhandlungstage. Jetzt ist Folgendes passiert. Die Hauptverhandlung ist ausgesetzt worden und der Prozess muss neu beginnen. Am 14.01. Stelle ich mir immer so ein bisschen als den Worst Case vor, wenn du so schön vor dich hin verhandeln möchtest und dann fängt alles nochmal von vorne an.
Zwischenfrage, wie oft, wie viele Tage haben die denn schon verhandelt?
Das weiß ich nicht, aber wenn sie am 10.08. angefangen haben.
Naja, können 5 sein oder 50, ne?
Nee, es sind 32 angesetzt, dann können es nicht 50 sein. Gut, aber sie, also ich komme noch mal dazu. Sie haben offensichtlich auch schon mit ein paar Zeugen befragt. Warum? Was ist da eigentlich passiert? Und zwar Folgendes passiert: Es gab eine Richterin, die aktuell Richterin auf Probe war, also gerade quasi angefangen hatte, und die relativ spontan gesagt hat: Ich möchte das jetzt hier nicht mehr machen und ich bin jetzt weg. Diese Richterin hatte zuerst, das ist in manchen Bundesländern so, ich glaube in Bremen ist das tatsächlich nicht so, die war erst bei der Staatsanwaltschaft und war dann ein Jahr jetzt abgeordnet an diese Kammer und hat dann halt gesagt, ich bin jetzt raus. Und tatsächlich ist es auch so, du hast nicht irgendwie eine Kündigungsfrist oder was weiß ich, du musst das auch nicht begründen, sondern du kannst, also es gibt so Fälle, die habe ich gelesen, da kannst du quasi morgens hingehen und sagen, ich möchte mit Ablauf dieses Tages aus dem BAMF-Verhältnis entlassen werden, und dann passiert das halt. Ist in dem Fall ein bisschen blöd, weil ein ganzes Verfahren geplatzt ist. Man kann das verhindern, wenn man einen Ergänzungsrichter hinzuzieht, weil es kann ja auch mal passieren, dass jemand, ich hatte das mal in einem Verfahren in meinem Praktikum, dass jemand längerfristig erkrankt, und dann kann so ein Verfahren ja auch mal platzen. Wir haben das mal, ich glaube, im Zusammenhang mit dem Love Parade-Prozess haben wir mal drüber gesprochen, wie das so ist, mit wie lange ein Verfahren ausgesetzt werden darf. War ja auch in Corona-Zeiten jetzt ein Problem. Genau, man hatte aber keinen Ergänzungsrichter hinzugezogen, der einspringen hätte können. Oder Richterin. Ja. Und deswegen ist das Verfahren jetzt geplatzt. Man hofft wohl so ein bisschen, wenn man sich jetzt mit den Verfahrensbeteiligten abspricht, dass man vielleicht ein paar Zeugen nicht mehr vernimmt, deren Aussagen bisher unergiebig waren. Weil es ist ja so, wir haben das schon mal besprochen, wie gesagt, dass das Verfahren beginnt neu, dann beginnt das wirklich auch komplett neu. Es muss alles nochmal durchdiskutiert werden. Jeder Zeuge muss neu geladen werden, weil nichts, also natürlich klingt das so ein bisschen absurd, weil man sich ja denkt, okay, aber wir haben doch den Zeugen schon gehört. Jeder hat es doch im Zweifel noch im Kopf oder hat sich aufgeschrieben,
ja, was er gesagt hat. Ja, aber nicht die neue Richterin.
Genau, nicht die neue Richterin.
Und neue Chefin.
Genau, und deswegen muss alles nochmal genauso von vorne gemacht werden.
Also ich habe mal geguckt, 13 Verhandlungstage waren schon.
Ein Drittel.
Finde ich gar nicht so viel. Ich habe letztes Jahr, irgendwann mal, dieses Jahr, sind mir mal 25, nach 25 Verhandlungstagen ist auch wegen so einer Richtersache, ich will jetzt keine Details erzählen, aber da ist auch so 25 Tage verhandelt und dann macht es Poff und von vorne. Und das dauert jetzt irgendwann in 1000 Jahren, machen wir das jetzt weiter oder auch nicht. Also das ist manchmal so. Also manchmal, und das bringt man ja auch Mandantinnen und Mandanten bei. Ich würde als Verteidiger würde ich da aber nur bei den Zeugen und Zeugen, wo ich Angst habe, dass die mich massivst belasten, würde ich jetzt sagen, also wenn sie jetzt nochmal was sagen, würde ich sagen, also okay, die höre ich mir noch nicht mal an. Alle anderen Zeugen würde ich doch Stunden und Tage lang vernehmen. Ja, weil ich meine,
ich glaube auch nicht, dass das mit diesen Absprachen funktionieren wird.
Ja, es kommt drauf an, ne? Also wenn man jetzt natürlich, kann natürlich auch sein, dass jetzt wir alle sagen, pass mal auf, wir haben 13 Tage verhandelt, wir wissen, wo die Reise hingeht, wir kriegen das so und so vielleicht auch weg, aber naja, ehrlich gesagt klingt das ja nicht so, wenn sonst hätten die ja nicht erstmal über 30 Tage angesetzt. Also als Verteidiger würde ich sagen, also machen wir alles normal, in aller Ruhe, dann stelle ich alle Fragen, die ich schon mal gefragt habe, alle Fragen, die alle anderen gefragt haben, frage ich auch nochmal, dann formuliere ich die alle nochmal um. Und stell die auch noch mal und dann mache ich aus 13 Tagen 26. Immer
einen richtig auf den Sack. Und dann
Kernkompetenz. Und anderen auf den Sack gehen ist Kernkompetenz. Und dann hat man mal 20 oder 22 Tage da irgendwie abgerissen und sagt so, Jetzt haben wir also nochmal 20 oder 20 Tage vor uns. Wie sieht's denn aus? Haben wir mal alle Lust, uns zusammenzusetzen und ein Ergebnis zu machen? Kann natürlich, also muss ja auch sehr genau aufklären. Ne? Also nein, aber die Zeit arbeitet ja für die Verteidigung. Das gibt ja ganz wenig Fälle, wo über den Zeitablauf der Staatsanwaltschaft da irgendwie Pferde zu laufen. Ganz im Gegenteil, die Pferde laufen der Staatsanwalt Stück für Stück weg. Ne? So, und da, auch der härteste Staatsanwalt und die härteste Richterin, nach 50 Tagen haben die ja vielleicht irgendwann auch keine Lust mehr. Ne? Oder auch vielleicht schon nach 5. So. Mhm. Muss man gucken. Ja, aber witzige Geschichte.
Fand ich witzig.
Wäre natürlich spannend, da mal zu wissen, warum. Also mich würde tatsächlich interessieren, warum Leute diese Richtersache ablehnen.
Es gab Mutmaßungen, aber...
Die da lautet?
Naja, die mit dem Prozess zu tun haben. Also das ist ja...
Ach so, ja, stimmt, ja. Das habe ich gelesen, ja. Dass sie bedroht wurde, ne?
Ja, aber das ist so vage, ja. Keine Ahnung.
Vielleicht hat sie auch nur festgestellt, dass das nichts für sie ist und dann kam eine Rechtsanwaltskanzlei um die Ecke und gesagt, willst du das Dreifache verdienen?
Ja, ich will da auch gar nicht.
Und dann hat sie sich gedacht, so eins Geld, wenig, drei Geld, viel. Ja. Gibt es einen alten Witz, ne? In so ein Plädoyer mal einbauen, es geht hier um 300 Euro, der Staatsanwalt weiß, dass das viel Geld ist. Staatsanwälte werden echt nicht viel befördert. Da darf man solche Witze nicht machen, sonst hat man verloren.
Das stimmt. Okay, gut. Wir sind ja doch relativ schnell durchgekommen, dafür, dass es doch so viele Themen waren und wir ungefähr 5.
Ich habe auch nicht alle Catcalls vorgelesen, die ich beachtenswert fand. Das machen wir nächstes Mal.
Ich habe noch Feedback. Und zwar, einmal habe ich heute ein Feedback gelesen. Da haben wir einen Stern bekommen bei iTunes. Man könne uns einfach nicht zuhören. Okay,
ja,
gut. Es tut mir leid.
Dann halt. Wer nicht. Bist du? Komm in meine Sendung. Komm in meine Kanzlei. Ich kenne Leute.
Dann haben wir von Mirko einen Themenvorschlag bekommen, und zwar Adhäsionsverfahren. Sagt man eigentlich Adhäsion oder Adhäsionsverfahren?
Adhäsionsverfahren.
Gut. Dass wir das mal besprechen können. Das machen wir auch. Allerdings, ich kenne mich da auch gar nicht so schlecht drin aus, weil ich das zweimal, glaube ich, bisher erarbeitet habe.
Hm? Oh, Frau Doktor.
Ja, aber da muss ich ein bisschen mich drauf vorbereiten und dazu ist momentan ein bisschen die Zeit nicht da. Aber das läuft nicht weg, wir haben das im Blick. Wir haben ja auch den Vorschlag von Matthias ein bisschen geschoben und haben ihn heute genommen. Genau, und dann möchte ich einen lieben Gruß aussprechen an Tanja. Tanja und ich haben uns vor zwei Wochen? Ich glaube schon auf einer Veranstaltung hier bei mir im Ort getroffen. Tanja hat mich sehr gelobt oder... Nein, eigentlich hat sie mich gelobt. Ich hatte sie eigentlich nicht erwähnt. Für den Podcast. Und dafür möchte ich mich bedanken und ganz herzlich grüßen. Darf ich noch kurz Eigenwerbung für den kleinen Hirsch machen?
Ja, mach mal Hirsch. Ich lese gerade... Die Sternebewertung. Und ich sag mal so... Janni, Nomen und Bella, ihr kommt mir aber nicht in der Kanzlei, ne? Justice. Achso.
Okay, ja, ich mache kurz Werbung von den kleinen Hirschen. Ich habe das ja am Anfang schon mal gesagt, ich mache so ein bisschen Wahlkampf noch nebenbei. Und wir haben ihn auch schon mal erwähnt, es gibt einen Insta-Account und vielleicht haben die Genossinnen und Genossen und auch sonst alle, die Bock haben, mal Lust, dem kleinen Hirschen zu folgen. Der unser Wahlkampfmaskottchen ist und ein bisschen den Wahlkampf begleitet. Er heißt auf Instagram, es ist ein bisschen kompliziert, der Name, till.baschemydeer. Ich würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Follower und Followerinnen dazu gewinnen würden.
Darf ich die traurige Geschichte erzählen, wie du den Hirsch nicht verschenkt hast?
Ja.
Ich bin nämlich ein menschlich, also es wirkt hier im Podcast immer so, als wenn ich der Fiese bin und Laura die Nette.
Es wirkt.
Es wirkt so, ja. Das ist nämlich in Wahrheit ganz umgedreht, ja. Ich war nämlich bei so einer Grillveranstaltung mit diesem Hirsch, ja. Weil der Hirsch hat ja eine Aufgabe, guckt mal welche, ja, so. Und ich war bei dieser, und da habe ich erfahren, ja, der Hirsch hat zwei Zwillingsbrüder, weil der Hirsch nämlich im Dreierpack gekauft
wurde. Nein, natürlich nicht. Doch, das ist so ein ist Hirsch und der läuft überall.
Und dann war da so eine ganz kleine, die konnte gerade laufen, die war voll verliebt in den Hirsch. Und ich habe versucht, Laura zu überreden, dass dieser blöde Hirsch, den sie dabei hatte, ja, jetzt an dieses ganz kleine Mädchen verschenkt wird, ja, weil sie ja noch zwei andere irgendwo anders hat.
Nein, haben wir nicht.
Und Laura hat ihr kaltes Herz rausgeholt und hat den scheiß Hirsch nicht verschenkt. Und das wollte ich mal berichten. Laura ist wirklich hardcore für diesen Hirsch, ja. Aber so, wie man einem Mädchen, was gerade laufen kann, das ausschlagen kann.
Vielleicht ist mir der Hirsch aber auch wichtig. Das glaubst du nicht.
Laura,
der
Hirsch ist wirklich eine kaltherzige Hirschmama.
Eine Einheit inzwischen, ja? Weißt du?
Ich könnte einer so kleinen Frau, so einem kleinen Mädchen, könnte ich nichts abschlagen, schon gar nicht den Hirsch. Das muss ich schon sagen, Laura, ich war noch ein bisschen überrascht von deiner Kaltherzigkeit. Das tut mir ein bisschen leid. Okay. Das ist wieder der Punkt, wo irgendjemand einen Stern packt, weil wir so Quatsch erzählen.
Ich pack das am hinten. Ich pack ein Dings hin.
Ich pack das nach hinten. Wir sind schon ganz hinten.
Werbung in eigener Sache. Genau, also folgt gerne Till auf Instagram. Till freut sich.
Wenn ihr kleine Mädchen oder Jungs habt, dann schenkt denen mal was. Könnt doch einfach nicht. Bitte. Das war ganz schlimm. Ich konnte es kaum mit ansehen.
Du bist aber auch nicht eingeschritten und hast gesagt, so, nimm jetzt Hirsch.
Ich habe mehrfach darum gebeten und du hast ihn die ganze Zeit dann bei dir getragen. Hätte es noch nur eine Sekunde gegeben, wo der Hirsch, ne? Unbewacht gewesen wäre.
Ja, ich sag ja, vielleicht hänge ich gewesen. Auch an dem Hirsch.
Du hast drei von davon.
Ich habe nicht drei davon, nein.
Doch, es gibt drei davon.
Ich habe nicht drei davon. Okay. Ja.
Wenn es nachher an zwei Stimmen liegt, dann waren das die Eltern von diesem Hirsch. Also
die Eltern von dem Hirsch. Ja, ich glaube auch, die waren es. Hirsche dürfen nicht wählen in Basinghausen.
Hirsche.
Okay. Gut.
Gut, entschuldige diesen Quatsch zum Schluss.
Ich mache, wie gesagt, wie heißt denn das?
Eine Warnung.
Kapitelmarke. Eine Warnung. Eine Kapitelmarke. Okay, wir hören jetzt auf. Es ist auch schon gleich 10 und
schenkt kleinen Mädchen Hirsche. In diesem Sinne.
Macht's gut.
Ciao.